Ich habe aufs Herz bekommen für heute, dass wir heute mal über Geld sprechen. Ich wusste nicht, dass wir gestern. Aber Gott hat mich heute Morgen auch noch mal ermutigt, dass es auch auf seinem Herzen ist. Nämlich Harald kam mit dieser E-Mail von der Tageslosung von heute. Und ich lese die mal gerade vor, wenn ich es an den Start kriege. So. Über heute, Sonntag, den 31. März 2019, ist die Losung und der Lehrtext aus Prediger 5,9: Wer Geld liebt, wird vom Geld niemals satt. Und wer Reichtum liebt, wird keinen Nutzen davon haben. Und aus dem Neuen Testament Lukas 12, 33 bis 34: Macht euch Geldbeutel, die nicht altern, einen Schatz, der niemals abnimmt, im Himmel, wo sich kein Dieb naht und den keine Motten fressen, denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Also darf ich heute über Geld reden. Lasst uns mal über Finanzen sprechen. Ich frage euch mal, wer von euch wünscht sich, im Segen Gottes zu sein? Ich würde sagen, fast 100%. Wir wollen den Segen Gottes. Und wisst ihr was? Wir haben den auch. Er ist uns verheißen, zugesagt. Er ist nicht nur versprochen, wie ich verspreche dir mal was und wenn es klappt, dann klappt's, sondern es ist eine Tatsache. Wir lesen schon im 1. Mose 12, 2. Das ist für Abraham. Und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Und wir sind Nachkommen von Abrahams. Nicht durch direkte Abstammung, aber Jesus kommt von Abraham und durch Jesus sind wir in die Familie Gottes reingepflanzt worden. Also ist dieser Segen deiner, meiner, unserer. Der steht geschrieben und wir dürfen den in Anspruch nehmen. Ich habe gestern ein bisschen fremd gehört, noch eine andere Predigt gehört und da ging es um eine andere Form vom Segen, aber dieser Sprecher hat gesagt, wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir Christen werden, dann empfangen wir ein Segenssparbuch im Himmel. Da ist ein Sparbuch für uns angelegt, da steht dein Name drin und das ist voll mit Segen und den darfst du in Anspruch nehmen und der Kontostand wird nicht niedriger, sondern bei Segen ist das so, wenn wir Segen geben, dann kommt auch wieder Segen nach. Also wir haben ein Segenssparbuch bei Jesus, bei Gott und das dürfen wir in Anspruch nehmen. Und er hat aber auch darüber gesprochen, dass es auch Segenshindernisse gibt. Und ich habe mir auch ein paar Gedanken darüber gemacht. Also was können wir tun, um im Segen dauerhaft zu bleiben? Im Finanzsegen vor allen Dingen. Aber das ist auch alles mit drin. Im Lukas 1, Vers 6, da geht es um Elisabeth und Zacharias, die Eltern von Johannes dem Täufer. Und da steht, sie waren aber beide gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Also von beiden lesen wir, dass sie hochbetagt waren, alte Leute und sie waren kinderlos. Und sie erlebten den Segen Gottes und bekamen ihr gewünschtes Kind, ihren Sohn, den Johannes, obwohl sie schon so alt waren. Ich weiß nicht, wie alt sie waren, aber sicherlich wären eher Enkelkinder oder vielleicht auch schon Urenkelkinder dran gewesen. Aber Gott hat sie mit einem Kind gesegnet. Und wir haben vorher gelesen, sie lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Manchmal dauert es auch ein bisschen, bis wir den Segen sehen. Aber die haben nicht aufgegeben, ne? Sie haben diesen Lebensstil von Hingabe, in den Geboten untadelig sein und ich glaube, sie haben das nicht religiös gemacht, sondern wirklich aus einer Liebe zu Gott. Weil alles kann man auch religiös machen. Religiös ist immer ohne Beziehung, ist gesetzlich. Aber wenn wir Jesus lieben, wenn wir mit Gott verbunden sind, dann lieben wir auch seine Gebote. Wir haben, ja, aus meiner persischen Gruppe sind heute Morgen ja nicht so viele hier. Ich denke, das hat auch mit der Zeitumstellung zu tun. Aber ich hatte am Donnerstag in der Gruppe gesagt und habe es auch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass es gut wäre, wenn jeder mal den Psalm 119 für sich in Ruhe liest. Der ist sehr, sehr lang und darum habe ich das schon am Donnerstag gesagt, damit man sich die Zeit nimmt und diesen langen Psalm dass man da mal eintaucht. Und da geht es nämlich auch um die Liebe zum Gesetz. Also empfehle ich euch, macht das mal nicht jetzt, aber beschäftigt euch doch mal damit. Also wenn wir das tun, was Gott gefällt, dann bleibt uns das Segenssparbuch geöffnet, dann können wir abheben. Wenn wir aber Dinge tun, die Gott missfallen, dann macht er unser Sparbuch zu. Also er macht es nicht weg, aber er verweigert uns vielleicht für eine Weile den Zugang dazu. Und deswegen möchte ich heute darüber mit euch mal nachdenken, was wir tun können, damit wir gesegnet sind mit unserem Hab und Gut und mit unseren Finanzen. Also da gehört das ganze Paket zu. Schutz vom Hab und Gut genauso wie, also zum Beispiel, wenn du Eigentum hast, dass das heile bleibt, wenn du ein Auto hast, dass du keinen Unfall hast, wenn du Einkommen hast, dass du damit auskommst, Schutz vor Diebstahl, für die Handtaschen, für die Portemonnaies, alles sowas, ne? Und wie können wir nach Gottes Art und Weise mit Geld umgehen? Oder anders gefragt, gibt es einen Umgang mit den Finanzen, der Gott nicht gefällt? Oder gibt es einen Umgang mit Finanzen, der Gott ehrt? Also zunächst mal gibt es ja diese drei Arten des Gebens, worüber wir in der Bibel lesen. Wir haben heute Morgen auch schon einem Zeugnis was davon gehört. Die Bibel spricht von dem Zehnten. Das sind, habe ich auch schon öfters mal gesagt, ihr kennt das, 10% von allem, was reinkommt, sei es Taschengeld bei Kindern, sei es Gehalt und Einkommen, sei es Sozialleistung, Krankengeld, Kindergeld, Mieteinnahmen, jede Art von irgendwie Einkunft ist ganz einfach. Davon möchte Gott, dass wir ihm mit 10% ehren. Und es steht auch in der Bibel, das soll in das Kornhaus rein, was eine Beschreibung ist, soll eine Umschreibung ist für die Gemeinde. Also der Zehnte gehört eigentlich dahin, wo du geistig satt wirst, wo du deine Nahrung bekommst, wo dein geistliches Kornhaus ist. Und es sollte idealerweise die Ortsgemeinde sein, in der man sich zugehörig fühlt und nicht die Internetgemeinde. Wenn es irgendwo jemand gibt, der keine Gemeinde weit und breit hat und der hat im Internet eine gute Variante gefunden, ist das auch in Ordnung, aber prinzipiell ist das Kornhaus das, wo du vor Ort dein geistliches Brot zu dir nimmst, die Gemeinde. Dann gibt es das Missionsopfer, das ist darüber hinaus, das haben wir letzten Monat praktiziert, hatten wir ja darüber gesprochen, wir hatten ja die Ursula Hanuschek hier, die Missionarin von den Aboriginals, und wir haben ihr ein Missionsopfer mitgegeben. Das heißt, unsere Gemeinde segnet einen anderen Dienst, damit andere Menschen Jesus kennenlernen. Und dann gibt es die Almosen. Das ist ungefähr das, was du heute Morgen gesagt hast, wo du was gegeben hast, wo Leute was bekommen, die bedürftig sind. Wahrscheinlich ist es bei euch anonym, dass es einfach über die Gemeinde verteilt wird. Almosen kann aber auch sein, wenn jemand dich um Geld bittet, weil er in Not ist. Kann auch sein, du kaufst jemandem was zu essen. Also jede Form von Bedürftigkeit, die wir unterstützen. Das sind Almosen. Und diese drei Dinge ehren Gott. Also finanzielle Unterstützung von Bedürftigen ist gut und ist ein Segen für beide, für den Geber und den Nehmer, Empfänger. Aber aufgepasst, hier kann man auch einen Fehler machen. Und zwar ist das wichtig, dass wir die Personen unterstützen, wo wir auch von Gott grünes Licht bekommen. Weil man kann auch in falsche Quellen hinein, auch Almosen geben. Überhaupt alles kann man in falsche Kanäle geben an finanzieller Unterstützung. Aber gerade wenn wir Menschen, persönlich in Not sind, unterstützen finanziell, ist das ganz wichtig, dass wir da auch zum Segen sind, damit das für uns ein Segen ist und für die auch. Man kann auch in die falschen Töpfe reingeben. Ich gebe mal so ein Beispiel. Ich habe jetzt keine bestimmten vor Augen, aber mal angenommen, ihr habt ein Kind, das wird erwachsen, das kommt ins berufsfähige Alter und das Kind spielt den ganzen Tag am Computer und möchte nicht keine Ausbildung machen, möchte nicht arbeiten gehen, hat aber Wünsche, möchte die Markenturnschuhe haben, möchte Freizeit machen, Urlaub und. Und jetzt denkst du ja, das arme Kind und ich unterstütze das oder sonst wie vielleicht ein Bekannter, ein Angehöriger. Da würde ich mir das gut überlegen, ob wir da nicht vielleicht Gott ins Handwerk pfuschen, weil manchmal lässt Gott auch so eine Zeit der Enge und Not zu, damit jemand sozusagen in die Puschen kommt und die Verantwortung für sein Leben übernimmt. Und wenn wir dann immer davor hergreifen und das füttern und eben so unterstützen, dass der gar nicht anfangen muss, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, anzufangen, zu arbeiten, erwachsen zu werden, dann kommen wir da Gott ganz schön in die Quere und das ist auch nicht uns zum Segen. Das heißt, sowas kann auch Gottes Segen für uns verhindern. Wir haben das auch selber immer mal wieder erlebt. Wir werden immer mal wieder gefragt, ob wir in Notsituationen was geben können. Und wir prüfen das auch immer vor Gott. Und wir hatten letztens wirklich eine Anfrage, die wir mit Nein beantwortet haben, weil wir wussten, damit werden wir eine Situation, die sehr schlimm ist, aber wo sich einiges ändern muss, nur noch künstlich verlängern. Und das ist nicht gut. Nicht für denjenigen, den es betrifft und letztendlich auch nicht für mich, wenn ich da rein investiere, weil das kein gutes Investment ist. Also nicht jeder Bedürftige, der in Not ist, ist unbedingt der, der mein Almosen bekommen soll. Fragt immer Jesus. Also ich habe mir hier noch notiert, die Frage ist immer, ob es sich um eine Hilfe in einer Notlage handelt oder ob wir eine Bequemlichkeit unterstützen. Vielleicht so als Gedanke dazu. So, wie finanziert sich die Gemeinde? Wie läuft es mit den Finanzen hier? Wir sammeln ja sonntags die Kollekte. Wer regelmäßig kommt, der kann und tut das auch, machen schon einige, der kann das auch direkt unbar machen, indem man das Geld auf das Gemeindebankkonto überweist. Das Geld, was wir hier sammeln, das bringen wir zur Sparkasse und zahlen das aufs Gemeindekonto ein. Und auf diesem Gemeindekonto gehen dann noch andere Spenden ein und von dem Gemeindekonto gehen unsere Kosten runter. Da geht die Miete runter, die Nebenkosten, die Rechnungen, die reinkommen, alles sowas. Und deswegen ist das wichtig, dass wir nicht Schulden machen als Kirche, als Gemeinde. Überhaupt sollen wir als Christen keine Schulden machen. Was anderes ist, wenn jemand ein Haus baut, das wird man nicht so unbedingt vorher ansparen können. Aber da gibt es ja den Gegenwert. Aber wir sollen keine Schulden machen und jemanden drauf sitzen lassen. Das würde nicht Gott ehren. Also müssen wir über unser Konto wachen, über unser Gemeindekonto, dass immer genug reinkommt, damit das, was rausgeht, auch gedeckt ist. Das funktioniert ganz gut, mal mehr, mal weniger. Aber wenn wir Gott vertrauen, sorgt er auch dafür alles. Aber das ist nicht, das Geld fällt nicht im Geldsack vom Himmel, sondern er möchte uns alle gebrauchen. Wir haben diese Woche die Nebenkostenabrechnung für 17, 18 gekriegt für 12 Monate und erschreckt nicht, obwohl wir eine gute Pauschale zahlen vorweg. Wir müssen, ich glaube, knappe 1.700 Euro nachzahlen. Also das muss auch reinkommen. Ne? Darum, wenn wir hier in die Gemeinde geben, das ist auch das, wo wir alle von Nutzen haben. Und darüber hinaus geben wir weiter in der Gemeinde. Ne? Wir unterstützen, wir geben unseren Zehnten als Gemeinde auch an unsere Dachorganisation, an Foursquare. Und die wiederum gibt auch wieder einen Zehnten. Das geht dann in die Welt, also weltweit. Und so ist Geld immer in Bewegung. Ne? Es kommt bei mir rein, ich gebe 10% weiter. Da, wo es hingeht, geht auch wieder 10% weiter. Und wir werden alle versorgt. Also so laufen Finanzen in der Gemeinde. Gibt es denn noch andere Aspekte rund ums Geld? Also wir haben ja eben schon festgestellt, dass Gott es liebt, wenn wir seine Gebote lieben und seine Gesetze halten. Ich gebe da nochmal den Psalm 119 zur Erinnerung. Und was ich noch sagen möchte zu den Geboten Gottes oder zu den Gesetzen, das hört sich schon wieder so mit Druck an, Gesetz. Gottes Gesetze sind für uns, damit es uns gut geht und nicht damit wir unter einer, wie in so einer Zwangsjacke leben und uns nicht frei bewegen dürfen. Im Gegenteil, wenn wir in den Gesetzen Gottes drin bleiben, dann sind wir frei, weil wir eben geschützt sind. Die Gesetze schützen uns. Mein allererster Pastor hat mal einen ganz tollen Satz über die 10 Gebote gesagt. Und zwar hat er gesagt, eigentlich sind das nicht 10 Gebote im Sinne von 10 Gesetze, sondern es sind 10 Lebensangebote. Es ist ein Angebot, darin zu leben, damit wir ein perfektes Leben haben, was wir genießen können. Aber zum Geld wieder zurück. Wie hat das denn Jesus gehandhabt? Wir finden in Matthäus 17, von 24 bis 26, eine Stelle, da geht es um die Tempelsteuer. Und selbst Jesus, der Sohn Gottes, hat Tempelsteuer bezahlt. Interessant fand ich, also ich möchte nur diesen einen Halbsatz daraus hier mal gerade vorlesen, damit wir nicht zum Anstoß werden. Also Jesus hat die Tempelsteuer bezahlt, damit keiner an ihm Anstoß nimmt. Er hat vorher gesagt, die Kinder Gottes sind frei, aber damit es keinen Anstoß gibt, musste Petrus aus dem Fisch diese Münze rausholen und damit konnten sie die Steuer bezahlen. Ja, Thema Steuer. Da gibt es auch noch was, und zwar Matthäus 12, 17 sagt Jesus ganz klar was über Steuern. Da sprach Jesus zu ihnen: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Also es geht jetzt eigentlich darum, müssen Christen Steuern zahlen? Und Jesus sagt, ja, wir sollen dem Kaiser, für uns wäre es der Staat, geben, was dem Kaiser, dem Staat gehört. Es ist richtig, auch Gottes Kinder zahlen Steuern. Wir sind keine Reichsbürger. Wie ist es denn überhaupt in Deutschland mit den Steuern? Da wir ja viele verschiedene Nationen hier zusammen haben und unser spezielles System in Deutschland vielleicht noch gar nicht so klar ist, kann ich mal ein paar Sachen dazu sagen. Also Deutschland finanziert sich über Steuern. Und als erstes ist mir eingefallen Mehrwertsteuer. Alles, was wir kaufen, wenn wir hier in den Supermarkt gehen, sind 7 oder 19% Mehrwertsteuer drauf. Das heißt, wir bezahlen eigentlich den Betrag, der draufsteht, aber im Laden bleibt nur das, was außerhalb der Steuer ist, und diese 7 oder 19%, die kriegt der Staat. Und das ist bei allem, was wir so quasi ausgeben, ob wir tanken, ob wir ins Kino gehen, essen gehen, was trinken, was einkaufen, auch Handwerker und Dienstleistungen, die über eine Rechnung gehen, gehen so. Und der Staat bekommt dann eben Steuern. Und es liegt ein Segen darauf, wenn wir dem Kaiser geben, was dem Kaiser gehört, also wenn wir die Steuern zahlen. Und darum ist das auch für uns keine Diskussion, dass wir die Dinge mit Steuern machen, also dass wir keine Sachen am Staat vorbeimachen. Das nennt man so umgangssprachlich, das wäre dann ein schwarzes Geschäft. Wenn man was unter der Hand macht, unter der Hand wird das oft gesagt. Hast du was kaputt, brauchst du einen Handwerker, da kennt dann jemand einen, der kommt und macht das unter der Hand und dann gibst du dem die und die Summe. Aber das ist ein Schwarzgeschäft und das ehrt nicht Gott und das sollten wir überhaupt nicht machen. Auch nicht im Kleinen. Gott freut sich, wenn wir auch im Kleinen treu sind. Ich kann da mal gerade aus unserem eigenen Erfahrungsschatz was sagen. Wir sind Mitglieder einer Wohnungseigentümergemeinschaft, das heißt, wir haben einen Immobilienanteil an einem Haus mit noch anderen zusammen. Und da müssen ja immer mal wieder auch Dinge repariert oder angeschafft werden. Und da war mal der Laubsauger kaputt. Und dann brauchten wir einen Laubsauger. Und dann hatte sich jemand schon erkundigt und hat gesagt, wir können da einen kriegen ohne Rechnung und der kostet nur Summe X. Und da hatte ich Bauchschmerzen mit und mein Mann auch. Und dann haben wir überlegt, nee, das können wir nicht mitmachen, weil dann hätten wir Anteil daran. Dann haben wir gesagt, dass wir das besser fänden, wenn wir richtig einen mit Rechnung kaufen, mit Garantie dann auch. Ja, und dann hat derjenige, der diesen unter der Hand herausgefunden hat, hat dann nochmal irgendwo anders gefragt und hat für den gleichen Preis dann den Laubsauger bekommen mit Rechnung. Also ich habe daran einfach gemerkt, dass Gott sich dazu stellt, wenn ich mich zu den Geboten stelle. Das heißt, wenn wir auch dann unsere Stimme erheben und sagen, das ist nicht unsere Art, wir möchten das gerne richtig vernünftig geregelt haben und eben auch Steuern zahlen. Und Gott hat sich tatsächlich dazu gestellt, weil normalerweise ist es immer billiger, wenn was ohne Steuern ist, das ist ja klar, ne? Weil da ja die 19% weniger sind. Aber da hat das halt, war ein echtes Zeugnis, muss ich sagen, da waren wir auch ganz froh. Also alles, was wir ohne Steuern machen, ist ein schwarzes Geschäft, Schwarzgeschäft, Schwarzhandel, wie auch immer. Und wir sind, was die Bibel sagt, wir sind Kinder des Lichts. Und wir haben mit der Dunkelheit keine Gemeinschaft. Das heißt, das ist nicht unser Ding, irgendwas an der Steuer vorbeizumogeln. Das gilt natürlich genauso für die Steuererklärung, für alles, ja. Ich wollte noch mal kurz was zum Steuersystem in Deutschland sagen oder überhaupt zum Finanzsystem. Wir sind ein Sozialstaat. Und das ist auf Allgemeinheit angelegt. Also Die einen zahlen ein und die anderen bekommen da was von. Wir haben da alle Vorteile von, weil aus den Steuern werden Behörden und Schulen, öffentliche Einrichtungen finanziert, auch die Parks, ist alles schön sauber hier bei uns, es gibt so Straßenreinigungsdienste, auch Polizei, Feuerwehr, Gerichte, alles sowas wird durch den Staat bezahlt. Und es ist nicht so, dass bei uns der Staat so reich ist, weil wir vielleicht Ölschätze oder Gold oder sowas hätten, sondern das, was in den Staat reinkommt, das kommt von jedem Einzelnen, der Steuern zahlt. Und der Staat verteilt das dann halt auch an Sozialamt, an Jobcenter. Das ist noch wieder eine andere Versicherung, aber ich wollte es jetzt gar nicht so kompliziert machen. Also, die, die arbeiten, die zahlen Steuern. Und die, die jetzt gerade nicht arbeiten können, die haben dadurch die Möglichkeit, sich beim Staat, wie heißt das, Grundbedarf oder so, Sozialleistungen zu holen. Oder wenn du arbeitslos bist, kriegst du Arbeitslosengeld. Wenn du länger arbeitslos bist, kriegst du Arbeitslosengeld 2. Aber ich möchte auch sagen, dass dauerhaft in Hartz IV stecken, jetzt nicht, weil man durch die Umstände gezwungen ist, wenn jemand krank ist oder nicht kann, den meine ich nicht. Aber wenn jemand aus Bequemlichkeit, weil das einfach auch funktioniert, dauerhaft in Hartz IV stecken bleiben will, das ist nicht für Christen, das ist nicht Gottes Plan für uns. Wir sollen ja Kopf sein und nicht Schwanz. Und wenn du da drin steckst, dann wirst du merken, du bist nicht wirklich frei, weil du musst ständig deine ganzen Kontoauszüge vorlegen, du musst für alles einen Antrag stellen. Da bist du nicht wirklich frei. Und Gott hat uns zur Freiheit berufen. Hartz IV, überhaupt Sozialversorgung, ist eine ganz sinnvolle Einrichtung für alle, die in Not geraten sind. Wenn jemand krank wird, finde ich das ganz toll, dass er eine Möglichkeit hat, erstmal über Wasser zu bleiben. Oder wenn man vielleicht Schwierigkeiten hat, einen Arbeitsplatz zu finden. Es muss keiner auf der Straße schlafen in Deutschland. Wir sind alle versorgt und das ist ein Segen. Das ist auch ein biblisches Prinzip. Und im 2. Thessalonicher 3, Vers 10 steht da auch was drüber. Das hört sich jetzt richtig krass an. Wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Also hier steht nicht, wer nicht arbeiten kann, sondern wer nicht arbeiten will. Ne? Das habt ihr schon gehört, ne? Die Betonung ist auf will. Also im Grunde, das heißt, wer sich lieber in der sozialen Hängematte ausruhen will und morgens ausschlafen will, der soll auch nicht versorgt sein, würde ich jetzt mal sagen. Wer sich da allzu bequem einrichtet. Weil, es ist ja so, wie ich eben erklärt habe, der lebt eigentlich auf Kosten anderer. Und das ist nicht biblisch. Das biblische System ist sammeln und verteilen, da wo Not ist, geben, da wo wenig ist, mit unterstützen. Und in der ersten Gemeinde ging es ja auch so mehr oder weniger um Essen und Trinken. Also ich lese daraus, aus diesem Bibelvers, das ist ein Appell an uns, geh arbeiten, zahl deine Steuern und bring dich in die Gesellschaft ein. Das meint nicht Kranke, Arbeitsunfähige, Rentner, Senioren, die dürfen natürlich davon profitieren, weil dafür ist es ja da, ne? Der eine gibt, der andere empfängt. Das ist unser Sozialsystem in Deutschland. Und es ist das biblische Prinzip, wie ich vorhin schon gesagt habe. Weil damals haben sie es auch schon so gemacht, ne? Haben umverteilt. Also das ist damit gemeint, wenn Paulus sagt, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen, der soll nichts abbekommen. Und beim Arbeiten, da gibt es das auch, dass wir unsere Sache da vor Gott klar haben, dann sollen wir auch Steuern zahlen und Sozialabgaben zahlen. Auch da gibt es das mit dem Schwarzarbeiten und das ehrt nicht Gott. Das heißt, wenn du arbeitest und Geld verdienst, dann mach das vernünftig, mach das transparent, mach das öffentlich, mach einen Arbeitsvertrag oder auch wenn du jemanden anstellst, man kann auch als Privatperson jemanden anstellen. Wir hatten mal eine Weile eine Haushaltshilfe und es war gar nicht so einfach, kann ich euch sagen, jemanden zu finden, der das nicht unter der Hand machen wollte, sondern ganz offiziell mit Anmeldung, obwohl wir das ja bezahlt haben. Aber wir haben dann jemanden gefunden, eine nette junge Frau, die wir angemeldet haben als Minijob. Da haben wir da einmal im Jahr so eine Abgabe für bezahlt. Und der Vorteil ist, sie war sogar versichert. Also wenn sie jetzt bei uns im Haushalt irgendwie zu Schaden gekommen wäre, dann wäre sie auch noch darüber versichert gewesen. Deswegen empfehle ich euch das auch, wenn ihr irgendwo noch so ein paar Stunden arbeitet. Macht einen Minijob daraus. Dann seid ihr versichert und dann seid ihr vor allen Dingen mit Gott da im Reinen drüber. Das eine ist schnelles Geld, schnell auf die Hand, aber da ist kein Segen drauf. Das andere, das gefällt Gott, wenn wir das vernünftig machen. Und dann haben wir den Segen auch für lange Zeit und überhaupt garantiert bekommen. Also auf beiden Seiten, ob man jetzt irgendwie eine Dienstleistung benötigt und in Anspruch nimmt oder ob man selber sich was verdienen möchte. Es ist sehr empfehlenswert aus biblischer Sicht, dass man das geregelt macht. Dass man versichert ist, dass man die Beiträge bezahlt und dass man Gott damit ehrt. Unterm Strich, glaube ich, kommt da mehr Geld bei raus, als wenn wir es selber in die Hand nehmen, nicht im Segen Gottes sind, sondern uns selber versorgen, weil dann sind wir auch nicht im Schutz Gottes. Genau. Also wie gesagt, das andere nennt man in Deutschland so unter der Hand Schwarzarbeit, das ist illegale Arbeit und das ehrt nicht Jesus. Das sollten wir nichts mit zu tun haben. So, das habe ich schon gesagt. Also einfach mal auf einen Satz runtergebrochen, wir tricksen da nicht rum, in keiner Weise. Ne? Wir sind ehrlich und aufrichtig. Und was man auch noch erwähnen könnte, wäre, wenn jemand Geld vom Sozialamt bezieht, weil er eben in dieser Notsituation ist, was ich vorhin gesagt habe, ne? Weil er vielleicht gerade keine Arbeit findet oder nicht in der Lage ist, der muss auch gegenüber dem Amt ehrlich sein. Das heißt, wenn du noch andere Einkünfte hast oder wenn du noch so Geld dazu bekommst, da ist es deine Pflicht, das zu melden und anzugeben, weil ansonsten würdest du den Staat betrügen. Und wir wollen keine Leute sein, die den Staat betrügen. Ne? Also wenn du Sozialhilfe kriegst und du kriegst noch so Geld, dann meld das an, gib das an. Und ich weiß von einer Familie, die das wirklich immer ganz ehrlich gemacht hat. Und die sagen, ich weiß nicht wie, aber irgendwie hat es immer geklappt, dass sie uns die Sozialhilfe nicht gekürzt haben. Weil eigentlich ist ja dann, wenn ich noch ein Zusatzeinkommen habe, wenn ich jetzt mal so außer der Reihe mal noch irgendwo was kriege und ich gebe das an, dann wird das ja direkt abgezogen den Monat. Und die hatten wirklich, da hat sich Gott drum gekümmert, die hatten da keinen finanziellen Nachteil daraus. Also, sagen wir mal so. Das Schlimme daran ist, wenn wir solche Sachen machen würden, dann würden wir den Staat betrügen, damit würden wir die Gesellschaft betrügen, weil das Geld vom Staat kommt ja aus der Allgemeinheit. Wir würden also unsere Mitbürger betrügen und letztlich uns selbst. Und wir machen uns strafbar. Also wer allerdings arbeitet und sein eigenes Geld verdient, der ist frei. Das heißt, das ist auch noch so ein Bonus, wenn du selber dafür sorgst für deinen Lebensunterhalt, dann bist du nämlich völlig frei, auch dein Geld so auszugeben, wie du möchtest. Und du musst niemandem deine Kontoauszüge vorlegen, du musst keine Rechenschaft abgeben. Gut, Fazit. Wenn wir in finanziellen Dingen mit Geld ehrlich umgehen, das macht Gott große Ehre. Und es lohnt sich, denn dann bleibt unser Segenssparbuch offen und wir können in diesem Segen leben. Amen.